Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Der, der mir jetzt da gerade nachplappert hat, das ist der Frank.
Und der andere ist der Duri.
Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen.
Und haben darum beschlossen, aus unseren Gesprächen denen ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und jeden Monat einen Podcast aufzunehmen.
Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns.
Ist dort ein Ausschlag bei mir?
Soll ich mal einstellen, Frank?
Ja, stell doch mal ein. Duri, es ist Dezember und heute hat es erstmal geschneit.
Ja.
Ich habe es heute, so, also das erste Mal, auch in Etwil hat es erstmal geschneit. Heute. Was macht das mit dir?
Wie hoch ist Etwil?
Ja, nicht so hoch. Ein bisschen höher als Zürich.
Also bleibt es nicht liegen? Nicht.
Nein, nein.
Das ist eh am Morgen, bleibt man gern liegen.
Ja.
Hast du auch so Mühe zum Aufstehen momentan?
Ja, ja. Wie soll ich sagen? Ja, es ist dunkel am Morgen und dunkel am Abend so. Und ich habe ja immer im Winter, denke ich mir, es ist doch mal Sommer gewesen. Und dann bist du so am Morgen aufgestanden und hast so ein paar kurze Hosen angelegt und ein T-Shirt und bist so barfuß vorausgeschalpet und so. Dann hast du irgendwie draussen einen Kaffee getrunken und es war schon lange hell gewesen, wo du verwacht bist. Und wo du ins Bett bist, ist es auch noch mehr oder weniger hell. Und dann denkst du, das kann ja, also, man kann doch nicht nur mit einem T-Shirt und ein paar Hosen irgendwie. Das geht doch gar nicht. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Und du im Sommer doch, kann ich mir auch den Winter nicht vorstellen.
Ist das so?
Ich kann mir nicht vorstellen. Ich denke, wie kann man nur irgendwie dann ein Liebli und einen Pulli und vielleicht sogar noch lange Unterhosen anlegen und so und immer noch ein bisschen frieren?
Das sind so Fragen, die ich mir gar nicht stelle. Du hast mir...
Ich schon. Ich denke dann nämlich, jetzt ist so schön Sommer. Wie war es eigentlich im Winter gewesen? Und dann merke ich, ich habe keine Ahnung mehr, ich habe es schon wieder vergessen.
Du hast mir von der Marina Abramovic eine Anleitung für ihre Methoden geschenkt.
Ja.
Und ich habe das vorher schnell durchgeschaut. Und eine Methode ist ja, ich suche es jetzt gerade, dass man am Morgen aufsteht und sofort vor die Haustür geht.
Ja.
Und den Boden spürt und das nach Möglichkeit nackt.
Ja, aber wie schreibt sie es, wenn es gesetzlich erlaubt ist? Ja,
genau.
Sie will einfach nicht, dass du wegen ihrer Publikation ins Käfig kommst, weil du nackt vorauslaufst.
Jetzt finde ich es natürlich gerade wieder nicht in dem Moment, wo ich es müsste finden.
Ja.
Aber du hast es auch so in Erinnerung.
Ja.
Ah, stehen Sie um 6 Uhr auf und laufen Sie, egal bei welchem Wetter, sofort nach draußen. Spüren Sie den Boden unter Ihren Füßen, erspüren Sie Ihren Körper. Falls gesetzlich erlaubt, tun Sie dies nackt. Wenn wir uns schnell nackt ausziehen und ums Haus
gehen. Nein, das musst du am Morgen um 6 Uhr machen. Und der interessante Teil finde ich, so schnell als möglich.
Ja, ja. Das also mache so, ich auch mit dem Joggen. Ich diskutiere nicht mit mir und sofort.
Wie lange geht es, dass du dich aufrichtest im Bett, Minuten. Bis du vor der Tür stehst?
Also heute ist es eineinhalb Stunden gegangen, aber normalerweise 5 Minuten.
Ja, also du stehst wirklich, du richtest dich auf, legst irgendwie deine Joggingklamotten an, gehst zur Wohnungstür aus und zur Haustür aus und dann geht es los.
Mhm.
Ja. Also, es hat mal eine Zeit gegeben, wo ich das auch gemacht habe. Und ich musste es auch so machen. Und auch weh, also... Aber hast du nicht auch Widerstand in diesen 5 Minuten?
Mal, aber das ist logisch.
Ja, ja.
Ich sage, ich diskutiere nicht mit mir.
Ja, ja. Aber es ist krass, oder? Man hat Widerstand. Und sobald du vor der Tür stehst, denkst du, ist alles gut.
Ja, ja. Ich habe jetzt auch angefangen im See baden. Jetzt im Winter. Also ich bade so lange, wie die Wassertemperatur ist. Das ist das Ziel. Und auch dort. Ich meine, wenn du in das Wasser gehst, du hast so Widerstand. Und du weißt jetzt plagst dich. Und ich glaube, das wird nie aufhören. Aber das ist ja auch Teil davon, das mental zu überwinden, die Widerstände.
Wieso fasziniert dich das so wahnsinnig? Also, ich würde jetzt mal sagen, ich von mir, ich bin ganz ein bequemer Mensch.
Das ist eben
meine
Abramovic-Methode.
Ja, darum habe ich dir das gesagt. Nein, aber es nimmt mich jetzt ehrlich Wunder. Weil ich habe das Gefühl, also ich kann das auch machen, ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, dass das noch eine Faszination hat. Ich habe aber auf Dauer, und ich vermute, ich habe das von meiner Mutter, aber ich will nicht sie dafür verantwortlich machen, auf Dauer will ich, dass ich mich wohlfühle. So eigentlich. Das heisst, so quälen, das kann ich, finde ich, noch interessant, oder so, mich überwinden und so.
Das hat nichts mit Masochismus.
Nein, ich sage ja gar nicht. Ich sage nur, aber so dort hergehen, wo du so Überwindung brauchst und was anstrengend wird und was vielleicht mal so ein bisschen auch körperlich, der Körper muss schaffen und so, das finde ich mal noch interessant. Aber mittelfristig denke ich mir immer, warum? Und es ist so, ich würde es einfach als Bequemlichkeit abtun. Und auf der anderen Seite gibt es aber so Leute wie dich, wo du suchst richtig gehend, darum habe ich dir dann keine Abramowitsch-Methoden geschenkt. Weil du ja richtig danach suchst, dass irgendetwas, dass du dich selber spürst. Hast du eine These, wieso das dich das so fasziniert? Ich weiß es nicht. Also eben, ich könnte Thesen aufstellen, aber hast du eine? Ich weiß nicht.
Erzähl mal, was ist deine These?
Ja, eben eine ist vielleicht so, sich selber spüren, also wirklich über den Körper. Also das wissen, ich existiere, Mann. Es tut jetzt weh, also existiere
ich. Also gerade beim Eisbaden.
Ja.
Ich meine, du gehst rein, du kommst noch aus dem Wasser und kannst kaum mehr laufen, weil die Beine so kalt sind. Ich bin wie gelähmt.
Mhm. Schön.
Und nachher, nein, das ist dann
fast. Ich komme mal mit und gehe in dieser Zeit in die Sauna.
Und, aber nachher kommt so ein Prickeln im Körper. Und ich glaube, du hast einfach Hormonausschub, sondergleichen. Also du bist richtig glücklich und du bist wach. Ich glaube, es ist mehr in der Welt sein. Also ja, ein Stück weit gebe ich dir recht, das ist ein Gespür.
Ja.
Vom Dasein. Also ich bin auch viel besser Laune, seit ich da das Eisbaden mache.
Ja gut, das...
Ich versuche auch gewisse Leute in der Kanzlei davon zu überzeugen.
Das sind immer die, die dann... Ja. Von denen kenne ich auch ganz einen Haufen, die die schönsten Geschichten erzählen, wie sie immer am Morgen um 5 Uhr aufstehen und so. Und ich denke, so im Bett liegen, unter der Decke, ist auch noch schön. Ganz schön. Ja. Im Moment habe ich sogar 2 Bettdecken.
Weil es so kalt ist?
Also einerseits, weil es ein bisschen kühl ist. So. Und andererseits habe ich herausgefunden, und das ist auch lustig, also 2 Bettdecken sind dann ein bisschen schwer. Das liegt dann, also ist schon so mehr ein Gefühl von... Und ich glaube, es gibt Leute, die haben das gar nicht gern. Und letztens habe ich gehört, es gibt so eine psychotherapeutische Methode, also so eine Decke, die extra schwer ist, wo du drunter liegst, zum Entspannen. Und man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wenn Herzschwierigkeiten... ich weiß es nicht so genau. Also man kann das jetzt nicht einfach machen. unter 2 Bettdecken liegen kann, glaube jeder. Ich glaube, das ist nicht per se gefährlich. Aber es gibt so eine Methode. Ich habe das lustigerweise letztens einen Blogartikel gelesen von jemandem, wo unter so einer Gewichtsdecke eigentlich liegt. Wie wenn jemand auf dir oben liegt.
Zur Entspannung.
Ja?
Ja.
Ja.
Also ich weiss einfach, in den Bergen als Kind, also ich rede vom Engadin, so minus 30 Grad, und dort hast du einmal, weisst du, ein Lindtuch gehabt, dann eine dicke, schwere Wollendecke und dann drüber das Deckbett.
Ja.
Und dort war natürlich auch das sehr schwer gewesen. Und hast wunderbar geschlafen.
Ja.
Und ich hatte ja da so einen Ring gehabt, der meinen Schlaf gemessen hat.
Ja.
Ist mir leider im Meer abgehängt und untergegangen. Das musst du auch noch schaffen. Ich habe irgendwie ist durch die Hitze ist wahrscheinlich die Finger angeschwollen und dann bin ich ins Meer und dann ist der Finger abgeschwollen und dann ist mir vor allem der Ring abgehängt.
Ja.
Die Theorie Sinn?
Nein, aber ja. Außer du hast den Ring dann angelegt. Nein, ist ja gleich. Warum? Also, aber du hast da so Blätter in der Hand. Was hat das mit dem Ring zu tun?
Nein, wegen dem Schlafen komme ich drauf.
Ja?
Ich habe eine Analyse gemacht. Muss man etwa die. In meinem Alter. Nein, ich habe zum ersten Mal. Und ich habe herausgefunden, mein Cortisol-Biegel, der tut gegen den Mittag brutal abfallen.
Ja. Also kurz mal zurück. Wie hast du die Analyse gemacht? Auf was ist das? Was zeigt das Blatt da?
Nein, da wird deine Hormone gemessen, anhand von deinem Speichel.
Und, also musst du das selber machen?
Irgendwie? Nein, das bin ich zum Arzt.
Aber wie hat denn der ist neben dir hergelaufen und hat dir, also wenn du sagst, gegen den Mittag?
Nein, ich habe irgendwie 8-mal am Tag müssen Speichelproben nehmen.
Eben, du hast das müssen machen, ja.
Und dann findet man eben raus, dass gegen den Mittag mein Cortisolspiegel massiv... Ist nicht interessant. Ich muss nur einfach sagen, ich habe ja bei dem Ring gemerkt, dass meine Latenz, also die Dauer vom Einschlafen, ist brutal kurz. Und das hat sich immer angezeigt. Ich schlafe viel schnell ein und der Ring hat das so gelesen, dass ich einfach zu erschöpft bin vom Arbeiten.
Ja.
Also man kann auch zu schnell einschlafen. Gemäss dem Ring. Und jetzt habe ich die Antwort in dieser Analyse, es liegt am Cortisolspiegel. Wo natürlich auch ein Ausfluss vom Stress ist.
Ja.
Das schließt sich nicht aus.
Ja.
Aber jetzt weiss man, wenn man das ändern will, wo man ansetzen
muss. Wie würde man dann jetzt ansetzen? Wie würdest du es ändern?
Ja, dann müsstest du irgendwas schlucken.
Oder weniger Stress haben, dann würde sich der Cortisolspiegel anpassen.
Ja, das sei so wie ein Akku vom Natel, oder? Wenn du Stress hast, schüttet der Körper mehr Cortisol aus.
Ja.
Aber auf Dauer kann er das natürlich nicht.
Ja.
Aber er macht sich dann eben bemerkbar in dem, dass du halt eben sehr schnell einschlafst oder halt sehr müde wirst.
Ja.
Nicht so interessant, aber...
Ja, ja.
Aber Lois, zu deinem... Du hast ja jetzt eine neue Stelle, habe ich gehört.
Ja. Ja, richtig. Was willst du wissen?
Wie ist es dazu gekommen?
Es ist dazu gekommen, dass ich mich schon seit längerem... Vielleicht zuerst schnell sagen, was... Ich arbeite bei Leap, das ist eine Digitalagentur, die Websites macht. Im Moment so ein sehr kleines Pensum als Scrum Master, was so ein bisschen prozessverantwortlich für ein Team in einem Projekt, Arbeitsprozess, Kommunikation. Also ich bin dafür verantwortlich, dass die gut arbeiten können, eigentlich. So,
dein
gut.
Team?
Genau.
Dein das Team alles für einen Kunden?
Ja, mein Team arbeitet für einen Kunden. Und
was macht dein Team für den Kunden?
Eine Website,
okay.
Wie das die Firma macht. Also nicht nur eine, sondern sehr viele Websites, weil es ist ein internationales Unternehmen und die haben sehr viele Länder. Jedes Land hat sozusagen eine eigene Website, okay. Mit einem eigenen Produktkatalog und natürlich verschiedene Sprachen und so. Also durch das sind und auch... Eben auch die Inhalte sind zum Teil unterschiedlich, weil so die Schwerpunkte von dem Unternehmen im Land vielleicht ein bisschen andere sind.
Und das macht man alles von der Schweiz aus?
Das macht man alles von der Schweiz aus, ja. Mhm. Genau.
Und was heisst ein kleines Pensum?
Das heisst 20%, also 8 Stunden pro Woche. Das ist der Anfang, ja. Und wieso mache ich das überhaupt? Oder wie das dazu gekommen ist? Leap funktioniert selbst organisiert. Das heisst, es gibt keine Geschäftsleitung bei dieser Firma. Kannst niemandem anrufen, sagen, ich will mit dem Chef oder der Chefin reden oder der Abteilungsleiterin oder so. Das gibt es alles nicht. Und das ist, glaube ich, für viele Leute auch ein bisschen irritierend. Sie machen das mit Holacracy. Das ist so ein System für Selbstorganisation, wo es verschiedene Meinungen dazu gibt. Aber es ist wahrscheinlich... das weit verbreiteste System. Und sie machen das schon ein paar Jahre so. Und das war das, was ich gewusst habe und was ich interessant gefunden habe und Lust hatte, das mal zu erleben.
Und wie funktioniert das? Einen
guten Monat. Also mit diesen 20% eigentlich so eine Woche. Gefühlt ist es, wie wenn ich seit einer Woche einen neuen Job hätte.
Und kannst du ein bisschen erzählen, wie das funktioniert?
Wie was funktioniert? Meinst du jetzt die Selbstorganisation? Ja. Ja, ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen verwirrt, natürlich. Also, du fängst in einer neuen Organisation an, aber hast natürlich schon von Anfang an einen Haufen verschiedene Ansprechpersonen. Also, du hast viele Ansprechpersonen. Gefühlt wird sehr gut geschaut auf mich, dass ich, also, ich habe jemanden aus der Personalabteilung oder sogar zwei oder drei Leute, wo ich einfach Sachen fragen kann. Ich habe einen Onboarding-Buddy, also jemanden, der einfach nur mit mir sozusagen dafür sorgt, dass ich in die Firma reinkomme und dass ich alles habe, was ich brauche. Und so. Die kann man immer fragen. Dann gibt es Wir nutzen Slack, also interne Kommunikation. Und dort gibt es ganz viele Channels, die heissen Ask irgendetwas. Also Ask Personal zum Beispiel, wenn du irgendeine Personalfrage hast. Nicht weisst, wie das in die Zeiterfassung eintragen muss. Und dort sind immer die Leute, die Bescheid wissen, sind dort drin. Das heisst, wenn du eine Frage hast, musst du nicht unbedingt die eine Person finden, sondern du musst den richtigen Slack-Channel finden. Und dort kannst du die Frage stellen und hast meistens, weil auch nicht nur jemand dir Antwort gibt und der jetzt vielleicht gerade zwei Tage weg ist, sondern dort sind immer Leute, hast du meistens innerhalb von kürzester Frist eine gescheite Antwort. Und ich habe sehr viele Leute, lerne sehr viele Leute kennen und frage sich, was dann sie machen.
Wie viele Leute hast du jetzt in deinem Team?
In meinem Team sind es etwa, also es sind 5 oder 6 Entwicklerinnen, Entwickler, dann eine Product Ownerin, also so Projektleiterin sozusagen. Und dann sind noch, das sind Leute jetzt von Leap. Das sind noch 2, 3 Leute, die so ein bisschen Beratungsdienstleistungen machen. Rundum, also vielleicht so 10 Leute, die ich ein bisschen näher Kontakt habe, beliebt. Und dann sind es noch 2, 3 Leute von Kundenseite, wo ich regelmässig mit ihnen in Kontakt bin.
Und du bist die Ansprechperson für die Kundenseite? Oder die tun auch?
Wir sind mit den Kunden zusammen ein Team. Und auch da gibt es keine Chefin und keinen Chef in diesem Team. Und es gibt auch nicht jemanden von Kundenseite und jemanden von Agenturseite, wo die reden miteinander und alle anderen dann hören dann, was die geredet haben. Mhm. Sondern potenziell reden alle mit allen.
Und das funktioniert?
Das klingt jetzt so, als gäbe es keine Struktur und keine Arbeitsteilung in diesem Team. Das stimmt natürlich nicht. Also es gibt ganz klar, es redet nicht über alles alle mit allen, sondern du weisst sozusagen, wer welche Rolle hat, wer was entscheidet auch, also in Bezug auf die Arbeit halt, wer welche Sachen kann und soll und muss auch entscheiden. Und von dem her funktioniert das bestens, ja. Es ist, eine von meinen Aufgaben ist auch, dass die Kommunikation effizient ist. Also, dass es eben klar ist, mit wem dass man reden muss, dass nicht alle ständig abgelenkt werden von allen, weil immer alle irgendwie einander Nachrichten schicken. Dass es eine effiziente Art von Kommunikation ist da drin.
Also dann arbeitet ihr jetzt mit Slack mit dem Kunden?
Ja.
Und haben dann alle Einblick in alle Kommunikation?
Nein, du kannst auch direkt Nachrichten jemandem schicken. Dann ist es wie, wenn wir einfach eins zu eins reden. Aber der Hauptteil der Kommunikation läuft über so Channels und dort haben alle Einblick.
Aber drehst du dann nicht durch?
Nein, es geht.
Okay.
Also es ist erstaunlich. Ich glaube, ich hatte Angst, als ich gesehen habe, Slack, habe ich gerade kurz zusammengezuckt, weil ich habe Slack auch schon getestet,
wir haben Piano 40. Wir sind ja der Meinung, dass wir auch schon Slack hatten, wir zwei zusammen. Aber du bist anderer Meinung.
Ich glaube nicht, dass wir Slack haben. Ja, also, ich finde es auch ein bisschen, also, abgesehen davon, weil es jetzt zu Salesforce gehört und so, finde ich es auch ein bisschen, kann man sich darüber streiten, wie gut es ist, wie sinnvoll. Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Ich finde, es funktioniert gut. Und ich habe einen interessanten Aspekt entdeckt, dass in vielen grösseren, aber vielleicht auch kleineren Firmen, wo ja sehr viel über E-Mail läuft, ist auch das E-Mail ist der Kanal, wo, wenn es darum geht, jemandem die Schuld zuzuweisen, dann schickt man ein E-Mail, ein böses, jemandem, CC, an ein paar wichtige Leute, oder? Also so ein bisschen, sozusagen ein bisschen, jemanden ein bisschen anschwärzen in der Firma, kann man super per E-Mail, weil man kann dann das einfach ein bisschen CC an die anderen Leute, die fühlen sich nicht richtig angesprochen, aber sie lesen es dann trotzdem. Und es ist also gefühlt das Ding, um eben jemandem so Schuldzuweisungen zu machen. Und so wie wir arbeiten, versuchen wir das möglichst zu verhindern. Und es ist noch cool, wenn du den Kunden, der sich gewöhnt ist, das über E-Mail zu machen, also wenn du wie einfach eine andere Kommunikationsweise aufdrängst, Und dort kann man es nicht so gut, weil es nicht so die CC-Funktionen gibt. Du kannst natürlich mehreren Leuten eine Nachricht schicken, dann sind wir aber gerade eine Gruppe nachher automatisch. Und du willst ja nicht, gewisse Leute willst du nicht eigentlich in einen Gruppenchat einladen, sondern du willst nicht per E-Mail, kannst einfach so eine Kopie schicken. Und die hören dann das auch und lesen es auch. Und bis Slack geht das wie nicht so gut, die Leute so kopieren. Und das finde ich noch einen interessanten Aspekt, dass man nur schon den Wechsel zu einer anderen Kommunikation, ob jetzt das Slack ist oder was auch immer, dass man wie sagt, wir nehmen euch das, wo du dich gewöhnt bist, weil wir arbeiten anders. Und dann sind die Leute gerade mal ein bisschen offener, weil sie nicht genau wissen, wie das funktioniert und wie sie das handhaben müssen. Und sind vielleicht auch offener, um ihre Arbeitsweise zu ändern.
Aber es braucht dann eine unglaubliche Absprache, wer wie wo eingebunden ist und daher auch eine Disziplin, das durchzuheben. Also du musst ja dann bei jedem Schritt jetzt auf Kundenseite sagen, reflektieren, ist jetzt das mehr, weiss auch nicht, die Slack-Gruppe oder die Slack-Gruppe?
Ja, also es ist nicht so arg. Also es gibt eigentlich schon die wichtigste Ansprechperson, bei uns für so die allgemeine Projektplanung. Also wir arbeiten mit Scrum, das heisst, das Entwicklerteam, die wissen eigentlich, was sie zu tun haben und die fokussieren darauf, ihre Sachen abzuarbeiten. Und sozusagen, was nachher kommt und Planung und weitere Schritte und was läuft, das machen eigentlich die Product Owner von Kundenseite und von unserer Seite zusammen. Dort läuft ein Haufen von dieser Planung und wir versuchen eigentlich, die Idee ist eigentlich, dass du den Entwickler möglichst aus dem draussen behaltest, bis auf technische Aspekte und so, aber das, für das gibt es eigentlich wie so, gibt's so fixe Orte, wo man dann das bespricht, sozusagen.
Und wie ist die Arbeitsweise an sich? Also hast du noch einen Arbeitsplatz oder kannst du von überall arbeiten? Haben die überhaupt noch Büros?
Mhm. Ja, also Leap hat Büros in 6 grösseren Schweizer Städten zwischen Lausanne und St. Gallen. Ich habe auch einen offiziellen Arbeitsort in St. Gallen.
In St. Gallen?
In St. Gallen. Wir haben auch Büros in Zürich. Und ich habe jetzt ich habe grundsätzlich Zugang zu allen. Ich kann auch, wenn ich in Bern bin, kann ich auch einfach zu Bern ins Büro und dort arbeiten. Ich kann auch von zu Hause arbeiten. Ich bin regelmäßig in St. Gallen, regelmäßig in Zürich, so, weil einfach Zürich noch ein bisschen näher ist für mich. Und ich eigentlich noch gerne, gerade am Anfang, wenn du neu in eine Firma kommst, ist es ja lässig, um Leute zu treffen, auch beim Kaffee und so. Dann lernst du so zufälligerweise, wenn du einfach nur im Homeoffice sitzt, dann hast du halt deine geplanten Termine mit den Leuten, die du zu tun hast.
Und wie laufen denn die geplanten Termine?
Die laufen eigentlich fast alle remote, weil ganz viele Leute im Homeoffice sind.
Und mit welchem Programm?
Über Google Workspace, also Google Meet.
Okay.
Das ist so. Die meisten mittelgrossen bis grösseren Unternehmen sind ja irgendwie Google oder Microsoft oder irgendwie so. Mhm. Wenn Microsoft bist, hast du Teams. Oder du entscheidest dich explizit noch für etwas anderes entscheiden. Das spielt heutzutage irgendwie so eine Rolle.
Aber ich meine, findest du das relativ anstrengend, das Remote?
Ja, ich glaube, es geht allen gleich. Es hat so Vor- und Nachteile. Also,
aber haben die dann irgendwie gute Mikrofone und gute Kopfhörer? Oder
die meisten Leute haben sich in der Pandemie sehr gut... Es sind ja viele Techies.
Ja.
Die haben sich sehr gut ausgerüstet. Ja. Die haben da sehr gute Arbeitsplätze zu Hause und so. Es gibt auch Leute, eine, die ich jetzt eng mit ihr zusammen arbeite, die auch eigentlich so agile Prozesse leitet. Sie sagt, sie ist eigentlich fast nicht mehr kompatibel damit, in einem Büro zu arbeiten, weil sie sich zu Hause in ihrem Wintergarten so ein richtiges Remote-Office mit allem, was sie braucht und so eingerichtet hat und dort so richtig effizient geworden ist. Und also ihr geht es auch gut, sie fühlt sich auch gut dort und sie hat alles, was sie braucht sozusagen. Und wenn sie jetzt in das Büro kommt, findet sie so, oh, all die anderen Menschen. Das ist schon auch noch spannend. Ich finde es super, super, in Büros zu sein, auch von zu Hause wegzukommen. Und, das ist, ich glaube, es kommt mega darauf an, was du für eine Situation hast. Und manchmal bin ich super froh, weil halt einfach du kannst einen Termin vielleicht noch wahrnehmen und vorne und hinten dran hast du vielleicht etwas. Oder ich bringe Matilda schnell in die Kita und bin dann gerade zuhause und muss dann zuerst noch auf St. Gallen fahren oder so. Und kann dann gerade Termine wahrnehmen. Oder? Also, ich glaube, es geht uns allen ein bisschen gleich. Aber ich gebe dir recht, ich finde es auch anstrengender, grundsätzlich so Remote-Sachen. Je weniger strukturiert das ist, was du besprichst.
Ja, das ist
wenn du eine Checkliste hast, ist Remote nicht anstrengend.
Es spielt eben auch eine Rolle, ob du das quasi im Team machst, gewöhnt bist, regelmäßig oder einfach in wilder Zusammensetzung immer wieder aufs Neue. Da muss man ja auch Umgangsformen finden. Und dann hast du auch zum Teil Leute im Auto, sind unterwegs und du hast die Sitzungen und dann hast du da auch die Unterbrüche und das ist dann schon immer sehr anstrengend.
Ja. Wie ist es eigentlich bei dir? Machst du noch viele Remote-Sachen oder sind ihr vollkommen, sind ihr zurück zu Vor-Pandemie-Zeiten?
Also der Staat ist komplett zurück auf Vor-Pandemie-Zeiten.
Ja.
Einvernahmen sind jetzt immer physisch.
Ja.
Gerichtsverhandlungen auch. Aber mit Kunden ist es schon
ist mehr. Es mehr also
früher
so.
Hat man es ja eigentlich gar nicht recht gekannt. Und
ja.
Heute bei minder wichtigen Sitzungen mache ich das remote.
Ja.
Eben, und es ist, wie du sagst, man kann es dann einfach auch viel einfacher terminieren und irgendwo noch reinzwängen.
Ja.
Also, ja, nein, ich habe gar nichts gegen das. Es ist mehr so, es ist noch erstaunlich, weißt, dass man 2022 so schlechte Tonqualität hat und. Dass nicht rechte Mikrofon und nicht rechte Kopfhörer. Und
ja, das ist immer wieder erstaunlich, dass es wirklich. Und das ist das, was anstrengend macht, finde ich. Die Audioqualität.
Ja, das ist nur ist, das.
Macht es extrem anstrengend, wenn du so viel Kapazität brauchst, um überhaupt richtig zu hören, was andere Personen sagen. Oder? Ja, das ist das, wo bei mir ein bisschen anders.
Und jetzt bist du gut gestartet. Bist du zufrieden?
Ja. Ja, ich bin gut gestartet. Ich bin manchmal, eben, das, ich glaube, wie man so das alles hat, manchmal denke ich checke es überhaupt nicht, um was es geht, oder ich müsste es mehr checken.
Aber einsteigen mit 20%, das braucht wahrscheinlich auch unendlich viel Zeit.
Ja. Und das, ich glaube, das sind sich auch alle, die mit mir zusammenarbeiten, bewusst und so. Ja, also ich finde es sehr spannend. Ich freue mich darüber, so viele neue Leute kennenzulernen, zu sehen, was die alles machen. Ich finde ja auch die ganze Digitalwelt finde ich ja sehr interessant. Was also, und jetzt sehe ich, jetzt habe ich lauter so Spezialisten, wo, also auch so Nerds um mich herum, die so genau wissen, wie das läuft. Und du siehst in grössere Projekte hinein. Das weiss ich ja schon ein bisschen, aber du siehst halt in sozusagen moderne Websites, die aber ein bisschen komplex sind, weil hinten dran komplexere Daten stehen und eben vielleicht ein Haufen Sprachen und ein Haufen Ressourcen und Bilder und so. Und wie organisierst du das alles auch auf technischer Seite, dass das dann am Schluss schnell läuft und von Suchmaschinen richtig gefunden wird und so. Also, es taucht dann schon ein bisschen mehr auf, als wenn irgendwie jemand privat eine Website auf WordPress macht.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen, nur 20%, also nur 20%
schaffen? Also, das war nicht meine Idee.
Nicht deine Idee?
Nein, das hat sich. Ich habe länger mit verschiedenen Leuten von Leib geredet und habe mich aber eben nie beworben auf eine ausgeschriebene Stelle, sondern ich habe einfach gesagt, also ich kann euch sagen, was ich kann und so. Und vielleicht gibt es ja Gelegenheiten. Und dann hat es so verschiedene Gelegenheiten gegeben, verschiedene mögliche Rollen. Aber es hat dann irgendwie gleich nie gepasst. Einmal haben wir dann doch entschieden, die Stelle nicht zu arbeiten. Es sind wie so, weil halt auch die Selbstorganisation ist, ist es ja nicht so, dass einfach eine Person muss überzeugen muss. Irgendwie eine Teamleiterin oder ein Chef oder irgendjemand, der dann sagt, ja, ich stelle dich jetzt einfach an.
Wer hat sich denn angestellt?
Ein Team.
Also es gibt ein Team für Anstellungen?
Nein, es gibt nicht ein Team für Anstellungen, sondern das Team, das du dann schaffst, die sind auch für ihre Finanzen verantwortlich. Also die müssen auch schauen.
Ah, das Team schafft immer zusammen. Nicht nur jetzt in diesem Projekt.
Das Team schafft, also ist aus diesem Projekt entstanden, so. Die sind aber auch am Standort und die einzelnen Standorte schauen auch dafür, dass sie per se funktionieren.
Also ganz ehrlich, ich kann mir es nicht vorstellen, aber ich glaube, man muss wahrscheinlich wie leben. Also man muss es wie sehen und dann ist es wahrscheinlich klar.
Du kannst es ein bisschen vorstellen, als es sind einfach ein Haufen Webagenturen in einer. Es sind einfach ein Haufen kleine und die arbeiten eigentlich wie eine Agentur. Also die haben ihre Spezialitäten, technologisch ihre Spezialitäten. Sie können gewisse Sachen besonders gut. Sie haben
Aber wie findet denn der Kunde genau die richtige kleine?
Der Kunde läutet an, sagt, was er braucht. Und dann nachher gibt es sozusagen eine zentrale, also das ist auch nicht immer die gleiche Person, sondern das ist auch sozusagen ein Team, das sich um die Anfragen kümmert. Und die wissen sozusagen, an welchen Orten oder welche von diesen Teams, von diesen Circles, welche Spezialitäten haben. Und dann muss man ein bisschen wissen, wer ist gerade wie ausgelastet. Weil natürlich, es gibt halt so Circles, die kannst innerhalb von einem Jahr oder so, haben die keine Kapazitäten mehr. Also musst du so ein bisschen verschiedene Sachen wissen. Und dann,
aber du könntest jetzt nicht in mehreren Teams wirken?
Mal, das geht auch.
Und das kommt vor?
Und du wächst, ja, das
also
ist
ja unglaublich rhizomartig.
Ja, es ist sehr rhizomartig. Darum vielleicht, also die Idee ist auch, dass es darum entsprechend widerstandsfähig sein sollte. Eben, ich sage ja, und also ich erzähle jetzt so Sachen, aber ich weiß es doch auch gar noch nicht so genau. Also, so.
Also aber jetzt 20%, also wie ist es zu
dem? Ja, genau. Ich habe eigentlich ungefähr 60% Anstellung gesucht und das ist wie nicht gegangen. Und dann sind wir so an einem Punkt gekommen, wo es so klar war, sie haben dann so ein bisschen versucht, ob sie das irgendwie aus verschiedenen Sachen könnten zusammenbasteln für mich. Mhm. Und wir sind an dem Punkt gekommen, wo es dann so klar, auch für mich langsam klar war, also entweder gibt es jetzt dort eine Position für mich oder auch nicht. Ist auch okay. So. Und für mich ist eigentlich immer so ein bisschen in meinem Kopf, ist einfach gewesen, also entweder das, was ich mir etwa vorstelle, das haben wir auch viel darüber geredet, eben etwa 60%, oder dann nicht, so. Und dann sind sie zurückgekommen und haben gesagt, sozusagen, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Nein, wir könnten dir 20% anbieten, zum Einsteigen für das eine Projekt, sozusagen. Das ist wie so die einzige Variante. Es tut uns leid, dass wir nichts anderes anbieten, aber das ist das. Und das hat mich irgendwie, es ist so lustig, wie man dann, wenn man die Erwartungen, wie man sich manchmal in seinem Kopf selber einschränkt und so ein eigenes Dilemma macht und sagt, es gibt nur das oder das. Und von allem anderen gehst du gar nicht mehr aus. So. Und dann kommt jemand mit einem anderen Vorschlag. Und so, ich habe also gemerkt, innerlich, ich war kurz ein bisschen beleidigt gewesen.
Also, weil, ist das Telefon gekommen, oder wie?
Ja, man hat das am Telefon beschrieben. Innerlich. Ich bin so ein bisschen verrückt gewesen oder beleidigt. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, es hat wirklich damit zu tun gehabt, dass es nicht. Ich habe das einfach nicht erwartet. So. Und vielleicht habe ich einfach als einzige oder als Übersprungshandlung bin ich mal beleidigt gewesen. Und dann bin ich aber ein bisschen stolz gewesen auf mich, dass ich das ganz ruhig zur Kenntnis genommen habe und gefunden habe, ich tue mir es mal überlegen, weil ich. Aber wieso auch gemerkt, ich weiß gar nicht, was kann das jetzt damit zu anfangen. Und dann habe ich mir das Wochenende überlegt und habe so gemerkt, hey, es gibt ganz viele Nachteile, sozusagen ganz viele Sachen, die ich mir erhofft hätte mit 60%, die ich dann nicht habe. Und es gibt aber auch ein paar Vorteile, die ich mit 60%, die ein bisschen mühsamer gewesen wären mit 60% als mit 20%. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, ich wollte eigentlich mal die Firma erleben. Ich kann es einfach mal machen. Ist ja, also, du hast ja auch eine Probezeit. Also wieso, wenn du dann in der Probezeit merkst, dass 20% bringt es wie nichts. Also ja, für das hat man ja. Es ist wieso, das Risiko ist jetzt nicht besonders gross gewesen jetzt in dieser Situation. Ich habe nichts aufgeben müssen, um das zu machen.
Ja, nein, ich finde ich habe ja einmal auch bei Bewerbungsgesprächen, ich mache so ein paar Arbeitstage, Probetage, und ich sage auch immer, es ist immer für beide. Oder auch in einer Probezeit, wenn du findest, es passt nicht, ist ja gar, es verliert ja gar nicht. Also es ist ja, die Probezeit ist ja gerade da, um sich kennenzulernen. Ja. Und nein, ich ist ein guter Ansatz. Oder? Also ja. Nicht auf 20%. Aber einfach mal sagen, hey, weißt du was, probiere ich es einfach.
Ja, genau. Also es gibt ja Gründe, wieso dass man sich bewirbt noch immer, oder? Und wenn das nicht einfach ist, ich will mindestens so viel verdienen und ich muss mindestens so viel arbeiten, dann es gibt natürlich so Ausschlusskriterien, wo wenn es einfach ein anderes Pensum ist, du sagst, ja, pff, geht einfach nicht. Punkt.
Mhm. Ja, ja. Aber es gibt ja auch Raum, um noch etwas anderes daneben zu machen.
Genau. Eben, also es gibt einen Haufen Vor- und Nachteile, aber ich habe mich dann dafür entschieden und ich finde es cool, also ich freue mich darüber, ja, das gemacht zu haben und, oder das zu machen.
Jetzt, wahre Liebe baut ja auf uneigennützigen Taten.
Was ist das für eine Überleitung?
Ich habe da etwas vorbereitet zu Weihnachten. Schau mal da.
Apropos 20%. Mhm. Ich sehe eine Schachtel.
Du siehst eine Schachtel mit?
Mit zwei, also eine Schachtel, wo etwa 8 Cremeschnitte drin Platz hätten. Wo man auch so an der Wand von der Schachtel sieht, dass es offenbar auch mal mehr als 2 waren. Es hat jetzt nur 2.
Genau.
Mhm. Du weißt, ich habe das schon gesehen auf LinkedIn, ich habe es ja kommentiert.
Ich habe dich ja verlinkt, damit du das
unbedingt. Ja, aber das kann ja nicht sein, dass das jetzt die sind.
Mal.
Hast du die eingefroren gehabt, oder? Mhm. Ah, wirklich? Du hast die extra eingefroren? Ja, der Cremeschnitt. Eben, die müssen ja frisch
Nein,
sein.
Nein, die müssen frisch sein. Jetzt müssen wir schauen, ob wir es noch gut essen.
Ich habe dann so den mit dem Magen in den Schock gehabt. Ich will nicht, dass du mir jetzt irgendeinen Zeich antrüllst und danach ist es mir schlecht.
Dann müssen wir schon den Namen von der Bäckerei sagen, falls es so schlecht ist.
Ja.
Dass wir das können. Nein, das machen wir jetzt nicht. Aber ich muss sagen, die sind mir gebracht worden von Rosa. Ich war nicht selber da gewesen. Und die Person, die es gebracht hat, ist extra an diesem Tag, am Morgen früh, die Cremeschnitter organisieren, um frisch auf Zürich bringen. Und das ist so gegangen, dass ich in Arosa in der Ferien war und glaube auf dem Hörnli wunderbare Cremeschnitte hatte. Das war auch schon Thema in dem Podcast. Und dann hat die Person mir gesagt, was Hörnli? Nein, es gibt noch bessere. Es gibt
Arosa.
Das ist Arosa.
Das Arosa ist City auf Cremeschnitte.
Dann sagst du genau das. Das ist doch nicht möglich. So eine gute Dichte an so guten Cremeschnitte kann jetzt Arosa nicht bieten. Also ich bin skeptisch und jetzt muss ich sagen,
kommen die nicht aus der gleichen Backstube vielleicht?
Nein.
Die machen das selber
sind überall. Sind auch anders.
Zuckerguss
ist anders, Blätterteig ist anders.
Gut.
Vanillekrem.
Also sie sehen wahnsinnig gut aus. Man kann also, ich würde sagen, Achtung, fertig, los.